Wenn ihr euch dieses Blatt hier zur Hand nehmt, da ist ein Versuch drauf, diesen nicht ganz einfachen Text ein bisschen zu erklären. So viel, so schaut es für mich zumindest aus, ich habe es hier auch nochmal drauf, so viel ist klar, dass Paulus sagt, es gibt, grob gesagt, zwei Gruppen von Menschen. Egal, ob das jetzt den gottlosen Menschen betrifft, den moralischen, den religiösen oder den rebellischen Menschen, die sind alle unter der Sünde, das macht er schon klar. Aber, sagt er, dann gibt es seltsamerweise eine Menschheit A, eine Strömung. Da gibt es Leute, die sind suchend, fragend, die kennen sogar Buße. Wer da mal was Erhellendes lesen möchte, dem sei empfohlen, Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. Der redet von ganz vielen Stämmen und Völkerschaften, die, ehe sie vom Evangelium erreicht wurden, auch schon geistliche Fragen hatten, auch schon Opfer kannten. Stämme, in denen zum Beispiel ein Unterschied war zwischen dem Stamm des oder der Familie des Medizinmanns, des Schamanen, des Hexers, Zauberers, Magiers und eine andere Familienlinie, die dem wahren Gott, so wie sie es gemeint haben, gedient haben, mit Opfer, mit Anbetung und so weiter. Das heißt, es gibt innerhalb von Stämmen diese getrennten Entwicklungen. Die einen halten es mit den Geistern, die anderen fragen nach Gott. Da ist der Don Richardson, das Buch Ewigkeit in den Herzen, schon eine sehr spannende Lektüre, weil er sagt, das gibt es überall auf der Welt und zwar auch schon, ehe das Evangelium dahin kommt. So, also, Leute, die suchend sind, die fragend sind und die dann, ich habe es einmal so aufgeschrieben, gerechtfertigt sind wegen einer richtigen Einstellung. Denn der Text sagt, es gibt Leute, die suchen nach ewigem Leben und die trachten in aller Geduld mit guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Vers 7. Und hier ist keine Ironie des Paulus, wie manche Kommentatoren das sagen. Nein, nein, es gibt Leute, die wollen das wirklich. Die wollen ein Gottesverhältnis. Diese Menschen trachten nach guten Werken oder mit guten Werken nach ewigem Leben. Und das kann man gleich dazu sagen, damit es ja keinen Schluck aufgibt. Vollkommen waren diese Menschen natürlich nicht. Und ihre Werke retten sie nicht. Aber Werke können der Ausdruck einer veränderten Gesinnung sein. Das heißt, wer wirklich nach Gott fragt und sucht, der lebt womöglich anders als jemand, dem alles wurscht ist. Der tut andere Dinge, geht anders mit Menschen um. Und das sind Phänomene, die kannst du auf der ganzen Welt beobachten. Es ist also nicht so, dass alles außerhalb von Christus, die Leute immer nur böse sind, abartig und pervers und verkommen. Nein, nein, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die völlig anders sind und auch andere Werke tun. Wie viele das sind, das kann ich überhaupt nicht sagen. Wer da alles dazugehört, weiß ich auch nicht. Und dann gibt es einen anderen Strom, das ist auf der rechten Seite zu erkennen. Diese Menschheit B, egal wie du es nennst, die ist verhärtet, die ist verstockt, die ist rebellisch. Die kümmern sich um nichts, denen ist alles wurscht, denen ist die sind streitsüchtig, die gehorchen der Wahrheit nicht, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Und für die gibt es natürlich dann klarerweise, dass sie nicht gerechtfertigt sind. So, nochmal. Es gibt wohl Menschen auf dieser Welt, die nach einem Gottesverhältnis fragen. Prediger 3, Vers 11 hast du das übrigens auch drin. Du hast Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Nein, nicht das ewige Leben. Das ist es noch nicht. Aber der Mensch hat aus dem Paradies etwas mitgenommen, eine Ahnung, woher er kam, eine Ahnung von seiner ursprünglichen Beschaffenheit her. Er weiß, was er im Grunde verloren hat, dass er gemeint war als Ebenbild Gottes. Da ist eine Ursehnsucht, da ist eine Ahnung und Erinnerung, dass er eigentlich aus der Hand Gottes, als Ebenbild Gottes hervorgegangen ist. Drei Dinge nimmt der Mensch aus dem Paradies mit. Und das eine ist die Ehe, das zweite ist der Sabbat und das dritte ist diese Ahnung. Ewigkeit in ihren Herzen. Prediger 3, Vers 11. Und dann hast du hier auch einen starken Hinweis. Leute suchen nach diesen Dingen, fragen nach diesen Dingen und benehmen sich entsprechend anders. Und nochmal, nicht die Werke retten sie. Die Werke sind nur das, was wir als Christen dann sagen würden, Frucht. Ausdruck einer veränderten Gesinnung. Keine vollkommenen Werke, aber Ausdruck einer veränderten Gesinnung. Und so kann es sein, dass solche Menschen durchaus ein anderes Urteil von Gott empfangen, weil sie eben anders gesinnt sind. Es geht noch weiter. Die Werke sind also Zeichen einer echten Buße, Zeichen einer echten Suche. Du findest auf dieser Seite hier dann den Gehorsam und du hast ja in der Schrift auch Leute drinnen, die kurioserweise auftauchen und irgendwie ein Gottesverhältnis haben. Und wir wissen nicht, woher es kommt. Melchisedek, der König der Gerechtigkeit von Urusalim, der Gründung des Friedens, Melchisedekah, der König der Gerechtigkeit, weiß keiner, wo der herkommt. Eine Rahab, ein Nebukadnezar, ein Neeman, überhaupt alle Heiligen des Alten Testamentes, die einfach nur das Wort Gottes und das Gebot und die Ordnungen Gottes hatten, die Offenbarung Gottes hatten, aber die nicht Leute gewesen sind, die Christus schon gesehen haben. Nur von Abraham gibt es einmal diesen kurzen lapidaren Satz, er sah meinen Tag und freute sich. Und wird nicht näher beschrieben, was da gewesen ist. Aber es gibt Leute, die wollen ein Gottesverhältnis. Und es gibt andere, denen ist es alles wurscht. Da gibt es keinen Gehorsam. Das sind die Rebellen. Das sind Leute, die sich auflehnen, die an Gott vorbeilaufen, die Gott nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Wenn du ein bestimmtes Menschenbild verfolgen willst, dann musst du meistens deine Götter verändern. Aber es hat gleichzeitig zu allen Zeiten immer auch Menschen gegeben, die anständig waren, die moralisch nicht verkommen waren, sonst wäre diese Welt längst untergegangen. Gell? Darum sagt Paulus, das erste war dieser Mensch, der so gottlos ist. Und dann gibt es andere, die haben andere Maßstäbe, die haben andere Leitlinien und verhalten sich auch anders. Okay? Du hast beide Gruppierungen. Darum hast du eben diese zwei Strömungen. Paulus sagt, die einen, denen ist alles wurscht und du hast andere, die sich an diese Dinge halten. Genau das sagt er hier. Gott nimmt es zur Kenntnis, wenn ein Mensch anders lebt, nach ihm fragt und sich anders verhält, dann, sie kommen nicht ins Gericht. Aber sie werden nicht gerichtet, sie gehen nicht verloren, sie werden nicht verdammt. Ich könnte noch einen Satz bringen, die gleiche Thematik findet ihr Matthäus 25, das große Weltgericht. Da hast du auch Schafe, Böcke, Ziegen, Schafe, gell? Und wo klipp und klar wird, dass Gott sie nach ihren Werken beurteilt. Und da ist es eindeutig die Rede von der Welt. Leute, die Christus nicht kennen, sagen wir es mal ganz abgekürzt und einfach. Und dann hast du in Offenbarung 20 beim großen Weltgericht noch eine Anmerkung, dass die einen gerichtet werden nach der Frage, ob sie im Lebensbuch stehen. Und dann werden die anderen, das Meer muss die Toten hergeben und so weiter, die werden gerichtet nach ihren Werken. Und dieses nach den Werken gerichtet werden kommt zweimal vor. In diesem kurzen Text. Die im Lebensbuch stehen, die, für die die Sache von Christus her geklärt ist. Wo der Eintrag im Lebensbuch entweder gemacht wird, weil jemand zum Glauben kommt, oder weil dieser Eintrag im Lebensbuch erhalten bleibt, weil jemand zum Glauben kommt. Da gibt es zwei verschiedene Auffassungen dazu. Und dann gibt es eine Fülle von Leuten, die haben Christus nie kennengelernt. Die eine Auffassung sagt, du stehst von Anfang an im Lebensbuch und durch Glauben an Jesus Christus ratifizierst du den Eintrag. Die anderen würden sagen, nein, du stehst nicht drinnen, aber durch Glauben erfolgt der Eintrag. Gell? Und die andere Sache wäre eben tatsächlich, dass es zu aller Zeit Menschen gegeben hat auf dieser Welt, die niemals und nirgendwo ein Verhältnis zu Christus gehabt haben, weil sie Christus nie kennengelernt haben. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, unter den falschen Umständen. Und diese Leute werden nach Werken gerichtet. So, würde es bedeuten, jeder, der nicht im Lebensbuch steht, ist von vornherein verloren, dann macht der Hinweis auf ein Gericht nach Werken keinen Sinn. Alles klar? Aber er macht Sinn in dem Moment, wo Gott sagt, Moment einmal, die haben zwar alle jetzt kein Christusverhältnis gehabt, sie kannten ihn nicht. Die lebten vor Christus, die lebten irgendwo, da ist nie ein Missionar hingekommen. Aber sie haben außerhalb von Christus anders gelebt. Und das, sagt Gott, da kann ich einen Unterschied machen. Wer dazugehört, was die Maßstäbe sind, das kann ich alles nicht sagen. Ich weiß nur eines, Gott ist immer gerecht, Gott ist immer barmherzig und Gott wird nie jemanden verloren gehen. Hier steht es eh noch mal unten drunter, weil er zur falschen Zeit, am falschen Ort, unter den falschen Umständen gelebt hat. Ich bin kein Alphasöhner. Aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, dass er, wer den Namen Jesu nicht nennt und bekennt nach Apostelgeschichte 4, Vers 12, geht automatisch verloren. So geht es nicht. Da gibt es in der Schrift genügend Hinweise, die auch zeigen, Gott beurteilt dann die Lebensführung, Gott beurteilt die Werke und Gott beurteilt die Suche eines Menschen und Gott beurteilt das Fragen eines Menschen und Gott kann das beurteilen in seiner Weisheit, wie ein Mensch reagiert hätte, hätte er das Evangelium zu hören bekommen. Okay? In die Richtung sehe ich das. Nicht Allversöhnung. Das ist das Verstörende an dem Text gestern gewesen im Gottesdienst. Das geht mir immer noch nach. Da hat er den Punkt schon richtig angesprochen. Da. Es gibt keine Allversöhnung. Aber es gibt sehr wohl einen Weg für Leute, die nie eine faire Chance hatten. Ja? Das heißt, Unglaube trennt von Gott, nicht Unkenntnis. Und die Religionen, ich komme gleich darauf zurück, die Religionen sind nicht verschiedene Wege zu Gott. Also Allah ist kein Weg. Und Hinduismus und Buddhismus ist kein Weg. Aber Einzelne aus diesen Religionen kann Gott annehmen. Weil auch da Frage ist, Suche ist, anderes Leben. So, was sie rettet, ist ihre Suche, ihr Fragen, ihr Verlangen nach Gott. Das, was wir auf evangelisch Glaube nennen würden, okay? Die Werke sind nur ein Zeichen für eine veränderte Gesinnung, würde ich sagen. Denn würden Werke retten alleine, dann müsste man vollkommene Werke tun. Und Paulus sagt später im Römerbrief, kein Mensch kann vollkommene Werke vorweisen. Die Werke sind Ausdruck einer veränderten Gesinnung. Das, was wir Frucht nennen würden. Genauso wie die Frucht, wenn du an Sonntag Gottesdienst denkst, die Frucht unser Heil nicht sichert. Aber Frucht ist ein Ausdruck von Heiligung. Aber wenn Heilssicherung durch Frucht passieren würde, wäre es unglaublich arm dran. Ja?
Das heißt, du glaubst nicht, dass Gott allen die gleiche faire Chance gibt, dass er sich zu erkennen gibt?
Da dringen wir in Sachen vor, die sind sehr schwer zu durchleuchten. Also Gott gibt jedem die gleiche faire Chance. Das würde ich sagen, nur die Frage ist, was mache ich mit der Chance? Ich kann das ja auch abweisen. Schau mal, Adam, wenn ich ganz weit zurückgehe ins Paradies, dann hat Adam ein Verhältnis zu Gott gehabt mit seiner Frau Eva. Größte Nähe. Realität Gottes war für Adam kein Problem. dass Adam scheitert im Glauben, ist sowieso völlig unbegreiflich. Denn alles, was heute einen Menschen entschuldigen würde, warum er scheitert im Glauben oder nicht zum Glauben kommt, also zerstörtes Vaterbild oder Gottesbild wegen Vater und Treulosigkeit und versoffen und der Vater geht weg und eine Leiterfahrungen, zerstörte Umwelt. Also alle die Erklärungen, die wir heute hätten, die trafen bei Adam nicht zu. Und es bleibt ein ewiges Rätsel. Und das Geheimnis lösen wir nicht auf, warum er mit seiner Frau weggeht, der Lüge der Schlange glaubt und Gott den Laufpass gibt. Was da im Herzen los ist, das erfahren wir nicht. Und warum Leute trotz gleicher Offenbarung, die einen werden böse, kriminell, die anderen nehmen sich's zu Herzen und leben anders. Warum das so ist und wo da die Bruchlinien verlaufen, das kann keiner sagen. Aber sie haben das Gleiche gewusst. Und wie gesagt, Paulus stellt hier nur fest, es gibt diese beiden Ströme, scheint es in der Menschheit. Die einen so, die anderen anders. Der letzte Grund, warum, erfahren wir nicht. Und warum Adam weggeht von Gott, erfahren wir nicht. Er tut's. Und wir kriegen die Folgen mit. Er hatte keinen Grund, aber er macht's trotzdem. Ich sehe es, da war vorher noch wer anderer. Ihr wollt Römerbrief fertig machen, oder? Ja, nee, ist okay. Morgen werde ich wieder fromm. Ja, bitte, laut. Ich habe es noch immer nicht verstanden. Keine Angst, ich lasse dich am Leben.
Also provokativ ausgedrückt, wenn es jetzt diese zwei Möglichkeiten gibt, was hat es dann noch mit dem Missionsbefehl auf sich?
Also wusste ich, dass die Frage kommt. Wir sprechen über dich im Kapitel 3. Nee, du kriegst eine Antwort, aber sie wird dir nicht gefallen. Nee, wir kommen drauf. Aber es ist genauso eine Frage, die wird dann im Kapitel 3 verhandelt. Schlaumeier, die glauben, sie können Gott auf die Anklagebank setzen. Nicht du, komm. So, Werner, was willst du noch?
Nicht primär aufhalten. Zu deinem Satz. Mir ist eingefallen, Adam wusste nicht, was böse ist. Adam wusste nicht.
Doch, er wusste, was böse ist. Nein, vorher. Nein, er hat befunden, dass der Art im Hebräischen heißt nicht etwas kognitiv erkennen alleine, das schließt das mit ein, sondern dass der Art im Hebräischen schließt ein Befinden, die Entscheidung über Gut und Böse in die eigene Hand nehmen. Das ist der Knackpunkt, nicht das Wissen, sondern das Befinden über Gut und Böse. Also so wie ein Gericht befindet und sagt, du hast es gut gemacht, du hast es falsch gemacht. Diese Entscheidung über Gut und Böse in die eigene Hand nehmen und damit Gott nicht mehr ebenbildlich, sondern ebenbürtig werden zu wollen. Sein wollen wie Gott, das war der Knackpunkt. Genau. Und Gott hat ihm gesagt, wenn du von dem Baum isst, wirst du des Todes sterben. Das heißt, er wusste von Anfang an, was los ist. Nein, was tot sein ist, weißt du erst, wenn du tot bist. Wobei, der Tod, da muss man auch aufpassen, tot sein hat in diesem Zusammenhang nicht die Bedeutung, lebloser Körper zu sein, sondern tot sein heißt, das Leben Gottes zu verlieren, diesen Odem Gottes, Neshama, dass man diesen Odem Gottes verliert. Aber das habt ihr eh schon gehabt, ne? Bitte? Alles gut. Mir ist klar, wie lange geht die Einheit bis 25? Ja, da haben wir alle Zeit der Welt, meine Herren. Nächster Knackpunkt. Also, ich bin da auch vorsichtig. Ich mache daraus kein großes Dogma oder irgend sowas. Allerdings ist mir ganz wichtig zu sagen, wenn der Paulus das hier schreibt in Römer 2, ich kann versuchen, mich drum herum zu mogeln oder ich kann eine Antwort finden. Und die Antwort, die ich gefunden habe, die hat sehr stark damit zu tun, dass Menschen, die vor dem Evangelium leben, nicht? Das Evangelium kommt in Kapitel 3, dass er vorher da auch durchaus fair ist und sagt, nicht jeder außerhalb des Evangeliums vor Christus ist automatisch verraten, verloren, verkauft. Wie viele es betrifft, weiß ich nicht. Ob Europa auf die linke Seite gehört, riesengroße Fragezeichen. Wenn du an manche Leute in Bora Bora denkst, kann ich mir es vorstellen. Oder irgendwo im Busch, um die Klischees fröhlich zu bedienen. Europa hat das Evangelium von sich gestoßen. Und es gehören nicht die Leute hinein, zum Beispiel, die Evangelium gehört haben, aber dann eben aufgrund ihrer Lebensführung sich von diesem Evangelium abgewandt und mit diesem Evangelium nichts zu tun haben wollen. Das gehört alles da nicht rein. Im Angesicht Jesu zu sagen zum Beispiel, ich setze aber auf mein Bravsein, funktioniert auch nicht. Gell? Merkt ihr das? Du kannst im Angesicht von Jesus, seinem Kreuz und seinem stellvertretenden Leiden und Tod, kannst du nicht hergehen und sagen, ja, ich bin ein guter Mensch. Und manche Leute sagen, ja, kommen gute Leute nicht in den Himmel. Sag ich, was willst du im Himmel? Da ist Gott. Und den willst du nicht. Vorschlag zur Güte. Geh du in einen Himmel ohne Gott und ich kann dir versprechen, es wird die Hölle. Ich gehe mit Christus in die Hölle und kann dir jetzt schon sagen, es wird der Himmel. Denn Himmel ist dort, wo er ist. Also diese Sache, ich bin ja humanistisch, ich bin ja brav und so weiter, ich bringe keinen um und ne, na, nicht jeden, aber ne, das verfängt in Europa nicht mehr. Wir wissen um das Evangelium und Europa hat dieses Evangelium von sich gestoßen. Also bei Europa bin ich vorsichtig. Ich bin aber auch vorsichtig bei Leuten, ich habe es vorhin schon angesprochen, die wirklich eine Kindheit hatten. Ich habe so eine Kindheit gehabt. Mein Vater, der war aus dem Krieg zurückgekommen, Opfer, 5 Jahre Frankreich, Russland, da ist ein Mann kaputt, da sind viele Männer kaputt gewesen. Und der konnte nicht treu sein, der war Alkoholiker, hat die Familie dann auch verlassen, hat geschlagen, alles mögliche. Ich habe die ganze Story. Und wenn du mir seinerzeit gesagt hättest, ja Gott liebt dich wie ein Vater, hätte ich gesagt, höhö. Ich brauche keinen überdimensionierten Vater, der noch mehr säuft, der noch treulose und der noch härter straft. Ich habe ein zerstörtes Vaterbild. Dass ich trotzdem zum Glauben gekommen bin, grenzt an ein Wunder, weil ich dann noch einmal einen Vater gekriegt habe und einen Bruder auch noch bekommen habe, in dem Sinn, dass ich wieder Vertrauen lernen konnte. Aber ich musste das alles nachlernen. Ja, es gibt diese Menschen, die sind verlassen worden, verraten worden, verkauft worden, beziehungsunfähig geworden. Und Glaube ist aber Beziehung. So, für die bleibt oft nur das andere übrig, dass sie sich mühsam in diese Dinge des Glaubens kognitiv rein bewegen müssen. Emotional ist bei mir ganz lange Zeit ganz vieles sehr kalt gewesen und geblieben. Ich habe nur gemerkt, Gott gibt's. Und ich kann einem Gott nicht ausweichen, nur weil er nicht in mein Leben passt. Und er hört nicht auf zu existieren, nur weil er mir nicht passt. Also habe ich mich diesem Gott überlassen. Und er ist in mein Leben eingetreten. Wir haben gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Hat einen Schalter umgelegt, hat es ernst gemacht. Und dann habe ich sofort als Therapie angefangen, Evangelium zu predigen. Und irgendwann später habe ich die Antwort von Gott auch bekommen. Er hat gesagt, du wirst so lange von der Liebe des Evangeliums predigen, bis du sie selber glauben kannst. Gott geht seltsame Wege. Ihr müsst wissen, die hier vorne stehen, die haben immer mehr Probleme als die Zuhörer. Aber das ist eine andere Sache. Das heißt, es gibt diese Geschichten. Und ich habe es vorhin gesagt, Gott sieht ins Verborgene. Oder wenn du eine Sache hast, unter der du leidest, von der du nicht loskommst, wo du sagst, das macht alles keinen Sinn, warum hänge ich da fest? Gott weiß die Erklärung. Und es ist für mich ein unglaublicher Trost zu wissen, er kennt die ganze Geschichte. Und er weiß, was bei einem zerstört ist oder verletzt ist oder was nicht funktioniert. Und er macht es einem nicht zum Vorwurf. Allerdings die andere Sache zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Das kann jeder. Und wenn du sagst, Gott, ich habe ein kaltes Herz, sagt er, ist mir wurscht. Hauptsache, du bist bei mir. Wir kriegen das schon hin auf die Dauer. Und es dauert 30, 40 Jahre, bis du empfindsamer wirst, bis du empathischer wirst, bis du mitfühlender wirst, bis du weniger hart wirst. Das dauert. Die Verletzungen sind tief. Aber Gott sagt, das macht nichts. Ich gebe bei dir nicht auf, ich halte dich fest, wir gehen den Weg zusammen. Das kann ich. Und insofern ist auch jeder verantwortlich, darum verkündige ich auch Evangelium, weil ich nicht die Geschichten auflösen muss. Das macht Gott. Aber ich verkündige Evangelium, damit jeder es hören kann und eine Antwort geben kann. So, eine Sache hier noch drin. Klar soweit? Ich habe was gesagt, Gott in den Lebensordnungen der Menschen, auch das ist so eine spannende Sache, diese Lebensordnungen der Menschen. Es gibt, das habt ihr nicht drauf, sorry. Es gibt keine einzige Gesellschaft, Kultur, kein Clan, kein Stamm oder irgend so etwas, das ohne Gebote auskäme. Gott hat überall moralische Standards gegeben. Dass man weiß, wie das mit dem Leben ist, mit der Ehe ist, mit den Eltern ist, mit dem Eigentum ist, das ist universal. Es gibt keine einzige Kultur, die keine Gebote, Regeln, Standards hätte. So. Jetzt muss man als nächstes wissen, diese Standards, die wurden durch Menschen oft verdunkelt, verändert, verdreht. Doch, natürlich. Wie gesagt, Menschen sind auch böse. Und dann kann man das verändern und verdrehen. Und ein Standard würde nur aufs Engste beschränkt sagen, du sollst deinen Vater nicht töten. Anderer Tribe würde sagen, du sollst keinen Stammesangehörigen töten. Da ist die Bandbreite schon größer. Andere würden sagen, töte keinen Fremden. Und dann gibt es noch einen ganz seltsamen Stamm, der sagt, liebe deine Feinde. So, und jetzt muss man eine Sache kapieren. Wenn Paulus hier vom Gewissen redet, sie beweisen damit, Vers 15, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Das heißt, ins Herz ist etwas eingeschrieben. Jedes Herz hat solche Standards. Und der würde zum Beispiel sagen, ich klaue wie ein Rabe, aber wehe, du bestiehlst mich. Er weiß, dass Klauen falsch ist. Also ist ins Herz geschrieben, was das Gesetz fordert. Zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Gewissen ist jetzt eine andere Größe und bitte nicht verwechseln. Gebot, Standard, Ethik ist die eine Größe. Und wie gesagt, das kann bei dem einen Stamm heißen, du sollst deinen Vater nicht töten, du sollst keinen Stammesangehörigen töten, du sollst keinen Fremden töten, du sollst deine Feinde lieben. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Wie viele Frauen man haben darf, wie viele Männer man haben darf, wie das funktioniert mit der ganzen Geschichte Ehe und Eltern und Eigentum und König, das ist überall irgendwie geregelt, aber in einer ganz großen Bandbreite. So, das Gewissen ist jetzt ein Maßstab oder ist es ein Instrument, was meint ihr? Es ist ein Instrument, kein Maßstab. Das Gewissen reagiert kulturabhängig von dem Maß an Information und der Prägung, die es erhalten hat. Dann allerdings reagiert es unbestechlich. Das heißt, das Gewissen ist kulturabhängig. Du hast im Gewissen nicht den Maßstab der Bergpredigt. Hast du nicht. Allerdings, wenn du lange genug in der Bergpredigt unterwiesen worden bist, dann weißt du, dass jemanden zu beschimpfen schon die erste Stufe von mörderischem, tötendem Zorn ist. Das Gewissen ist kulturabhängig. Heißt zum Beispiel, in einer Kultur ist es wichtiger, für die Familie und für den Clan zu sorgen, als sich nicht am Eigentum anderer zu vergreifen. Dem Kind schlägt das Gewissen, wenn es vom Beutezug durch die Straßen nichts nach Hause gebracht hat. Denn die Hauptverantwortung ist Beziehung. Hauptverantwortung ist für den Clan sorgen, für die Sippe sorgen. Und das mache ich, indem ich irgendwo Radkappen abschraube oder weiß der Henker irgendwas mitgehen lasse. Wenn dieses Kind nichts mitbringt, schlägt ihm das Gewissen, weil es das Gesetz seiner Sippe verletzt hat. Anderswo natürlich ist es nicht das Beziehungsgewissen, sondern anderswo ist es das Wahrheitsgewissen. Oder ein Gewissen, das nach Recht und Wahrheit geeicht ist. Nördlich des Main, grosso modo. Alle Grenzen sind da natürlich ein bisschen willkürlich, aber es kommt so hin. Da geht es um Recht und Wahrheit. Und da kannst du, wenn es um Recht und Wahrheit geht, sogar Beziehungen aufs Spiel setzen. Da fährst du Leute wegen Recht und Wahrheit an die Wand, denn Recht muss Recht bleiben. Das heißt, ein Gewissen kann geprägt werden nach Wahrheit oder nach Beziehung oder nach Ehre. Das ist die dritte große Gewissensprägung. Da schlägt das Gewissen immer dann, wenn meine Ehre verletzt wird, wenn ich demaskiert werde, bloßgestellt werde. Das sind vor allem Gewissensformen, die dann südlichen Balkan bis in die arabische Welt hineingehen. Grosso modo kann man das so sagen. Also Deutschland sehr vieles Wahrheitsgewissen. Recht muss Recht bleiben. Südlich des Main, Schwaben, Österreich, Balkan, sehr viel Beziehungsgewissen. Da kann um Beziehung willen auch einmal gelogen, getrickst, betrogen werden. Ist so. Und weiter südlich Ehrgewissen. Das heißt, das Gewissen ist kein absoluter Maßstab, sondern es reagiert auf einen Maßstab, den es empfangen hat. Dann allerdings unbestechlich. Und das Straßenkind, das nichts nach Hause bringt von seinen Raubzügen, dem schlägt das Gewissen, weil es eben gegen die Beziehungskultur verstoßen hat, in der es groß geworden ist. Das muss man unbedingt wissen, dass man weiß, Gewissen ist also kulturabhängig. Das sind die Lebensordnungen. Es gibt, das ist Phänomenologie, es gibt keine Kultur auf der Welt, keine einzige, wo alles erlaubt ist. Es gibt nirgendwo eine Kultur, wo die Dinge nicht irgendwie geregelt sind. Das ist universal, das ist ganz interessant. Selbst bei uns, wo es eben heißt, wir sind eine liberale Gesellschaft und wir haben gar keine Regeln mehr, stimmt nicht. Du brauchst nur die Freiheit von jemand anders antasten, schon erlebst du ihn engagiert. Nein, es gibt überall Regeln.
Aber die, was Sie sagen, kommen nicht auch in einer Weise aus dem Gewissen.
Die kommen nicht aus dem Gewissen. Aber das Gewissen reagiert auf diese Regel. Bestätigt oder sagt nein, hast dich falsch verhalten. Die spannende Frage, dann machen wir Pause, ist Gewissensbildung ereignet sich in den ersten 8 Lebensjahren. Was in den ersten 8 Lebensjahren nicht an Gewissensbildung passiert, passiert auch danach nicht mehr. Und Gewissensbildung wiederum ereignet sich dort, wo Ja, Nein gesagt wird, wo Grenzen sind, wo Bestätigung, Bestärkung, Lob oder wo Tadel und so weiter vorkommt. Das heißt, das, was am häufigsten zu einer Gewissensbildung verhindert oder gar nicht erst passiert, ist antiautoritäre Erziehung. Wenn du keine Regeln hast, keine Grenzen hast, keine Forderungen, keine Gebote und so weiter, dann bildet sich kein Gewissen aus. Denn er weiß ja nicht, was ist richtig, was ist falsch, wo soll ich hin, wie soll das gehen. Und Sigrid Buchholz hat einmal gesagt, wenn diese Gewissensbildung nicht passiert und die Leute später in hohe Positionen kommen, weil sie hochintelligent sind, aber gewissenlos, dann wird es richtig teuer. Dann hast du Leute, die haben keinen Charakter oder kein Gewissen in dem Sinn, denen ist das Vermögen von anderen wurscht und die veruntreuen dann alles und. Und er hat gesagt, also wenn du bei einem Manager Gewissensbildung nachholen musst, das kostet Geld. Bis zum 8. Lebensjahr ist die Gewissensbildung abgeschlossen. Ja, lass ein paar Monate drüber oder drunter sein, ist ganz egal. Und Gewissensbildung lernt man anhand von Grenzen, die einem gesetzt werden. Und wenn keine Grenze da ist, kein Gesetz da ist, kein Gebot da ist, bildet sich kein Gewissen aus. Und dann hast du jemanden, der vielleicht hochintelligent ist, aber gleichzeitig charakterlos bis zum Abwinken. Es wird teuer, erstens, weil die Leute eben Geld verwüsten. Leider, was gelaufen ist in der Finanzkrise, da hast du lauter hochbegabte Zocker gehabt, denen im Grunde völlig wurscht war, wie sie mit dem Vermögen anderer Leute umgehen. Das waren lauter hochbegabte Zocker, intellektuell. Also da wird es schon einmal teuer. Und das andere, was teuer ist, ist, wenn der das nachlernen muss. Die müssen in Seminare geschickt werden, die müssen das wieder trainieren. Es kann gelingen, aber es ist ein mühsamer, langwieriger, schwerfälliger Prozess. So, Pause. Ja. Wir retten die Welt nicht mehr.